Vielen Dank wieder für diese gemeinsame Lobpreiszeit. Lassen wir es noch ein bisschen nachklingen durch einige Momente der Stille, um das vor Gott auszubreiten, was jedem Einzelnen von uns gerade auf dem Herzen liegt. Danke für diese gemeinsame Zeit mit dir, lieber Vater im Himmel. Du Liebe unseres Lebens. Amen. Es war im Dezember im Jahr 1140 nach Christus. Da gab es eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem schwäbischen Stauferkönig Konrad III. Und dem bayerischen Herzog Welf dem VI. Und bei diesem Krieg kam es nun vor, dass der Stauferkönig Konrad die Burg Weinsberg belagert hat, um dort die Vorherrschaft dann einnehmen zu können. Die Weinsberger haben sich an den Welfen gehalten und der Konrad wollte das dann entsprechend auch verhindern. Und er hat dann ein Ultimatum gestellt: Am nächsten Tag werde ich die Burg endgültig einnehmen und schleifen und alles, was lebt, soll getötet werden. Alle, die sich in dieser Burg aufgehalten haben, denen ging natürlich das Kläpperle, sagen wir dann auf gut Deutsch. Die hatten natürlich riesige Angst, was jetzt da mit ihnen, was mit ihnen geschieht. Und nun, was der Hunger nicht anrichten konnte, das sollte nun am nächsten Tag durch den König Konrad III. Geschehen. In der Nacht kam dann nun eine junge Frau und eine junge Weinsbergerin in das Feldlager von dem König Konrad und hat ihn gebeten, doch bitte die Burg zu verschonen. Und dieser König, der Staufer Konrad, war von diesem Mut so beeindruckt. Und außerdem hat ihm diese junge Frau gefallen. Ja, das kann ja vorkommen, es gibt schöne Schwäbinnen. Dass er sagte, okay, ich tu euch einen Gefallen. Ich erlaube euch, am nächsten Morgen, am 21. Dezember, dürfen alle Frauen die Burg lebend verlassen. Und sie dürfen das alles, was sie tragen können, mit runternehmen in das Tal. Und dann die Männer sollen anschließend von mir umgebracht werden. So war dieser Vorschlag. Und am nächsten Morgen haben sie nämlich nicht schlecht gestaunt, diese Armee von König Konrad, wie eine lange Schlange aus dieser Burg sich den Weg ins Tal gebahnt hat. Alle Frauen der Weinsberger mit ihren Männern auf dem Rücken. Konrad war überwältigt. Also es ist absolut faszinierend, was das für eine Opferbereitschaft für diese Frauen damals bedeutet hat. Sein Neffe, der Friedrich, sagte, das kann ich ja wohl nicht machen. Du hast gesagt, alle Männer sollen getötet werden. Nee, sagte er, ich habe es gesagt. Und dann wörtlich sagte er dann, lasst sie in Frieden ziehen, am Wort des Königs soll man nicht drehen und deuteln. Auf diesem Weg gelangte nun mehr oder weniger friedlich die Burg der Weinsberger in die Hände der Staufer. Einige Jahre später, im Jahr 1525, also 300 Jahre später ungefähr, wurde diese Burg im Bauernkrieg zerstört, aber heißt heute immer noch mit dieser Ruine, umgeben von den zahlreichen Weinbergen aus dem Lemberger und Trollingerland, die Weibertreu. Weibertreu. Also diese Geschichte, die fasziniert mich bis heute, schon seit ich sie zum ersten Mal gehört habe. Ich bewundere das, wie die Frauen bereit waren, ihr ganzes Hab und Gut, inklusive Schminkköfferchen und Thermomix, zurückzulassen in der Burg, nur um ihre Ehegatten zu retten. Das muss wahre Liebe sein. Wobei ich fairerweise den Männern zugutehalten muss, die waren natürlich ihrerseits ebenfalls bereit, auf ihren Akkuschrauber zu verzichten. So sind wir Männer, oder? So kennen wir uns. Opferbereit bis zum Akkuschrauber. Das, also ja. Was mir auch gefällt, ist, dass durch diese Geschichte einen ganz neuen Blick auf dieses sogenannte schwache Geschlecht geworfen wird. Also Respekt, meine Damen. Ich finde es ein schönes Bild, diese Geschichte der Weinsbergerinnen und Weinsberger. Ein schönes Bild für das, was Paulus vor Augen hat, als er der Gemeinde in Rom diese Zeilen geschrieben hat, aus der unsere diesjährige Jahreslosung für 2015 entnommen worden ist. Ich möchte Ihnen vorlesen in einer ungewöhnlichen, neueren Übersetzung von Karl-Heinz van Heiden, aber die gefällt mir hier wirklich extrem gut. Römer 15, 1-7 möchte ich vorlesen. Sie können es hier vorne mitlesen, wie ich es zitiere, oder dann in englischer Sprache auch und auf den Infoblättern, die auf die Stühle verteilt worden waren. Da sagt Paulus das folgendermaßen: Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll auf den anderen Rücksicht nehmen, damit es ihm gut geht und er gefördert wird. Auch der Messias hat nicht für sich selbst gelebt, sondern so, wie es in der Schrift heißt: Die Beschimpfungen von denen, die dich beschimpfen, haben mich getroffen. Und alles, was in der Heiligen Schrift steht, wurde früher aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Die Schrift ermutigt uns zum Durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Und der Gott, von dem Geduld und Ermutigung kommen, gebe euch die Einmütigkeit, wie sie Jesus Christus entspricht, damit ihr den Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig wie aus einem Mund preist. Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Soweit diese Zeilen von Paulus. Wir hatten das ja schon an drei Gottesdiensten festgestellt, dass diese Gemeinde in Rom tatsächlich Probleme hat. Dieser Konflikt zwischen denen, die in ihrem Glauben ziemlich sicher und stabil waren, und denen, die für die Stabilität ihres Glaubens noch andere Regeln und Ordnungen gebraucht haben, an denen sie sich festhalten konnten. Die einen verachteten die anderen wegen ihrer Unsicherheit, ja, wegen ihres Anfängerglaubens. Und die anderen wiederum verurteilten die einen wegen ihrer grenzenlosen Freiheit, in der sie ihren Glauben lebten und so oberflächlich wären dadurch. Und so geht hier durch diese Gemeinde in Rom ein Riss hindurch. Jeder von diesen beiden Gruppen fühlt sich natürlich aus seiner Position im Recht. Und jeder hat für seine Sicht auch Argumente. Und jeder hat auch Befürworter für seine Perspektive. Eine Gruppe von Leuten, die sich dahinter scharen können. So geht nicht nur die Einheit in dieser Gemeinde flöten und damit ein extrem starkes Argument, warum Jesus in seiner Mission auch glaubwürdig ist, in dem, was er sagt und tun möchte. Nein, das Zusammenleben der Christen ist geradezu vergiftet worden. In den Grundfesten der Gemeindearbeit erschüttert. In diesen Zeilen nun entlarvt Paulus diesen Konflikt und deckt hier den beiden Gruppen auf, wie die jeweiligen Parteien im Umgang miteinander nur noch auf sich selber bedacht sind. Beide denken nur noch an sich. Er sagt, sie sind selbstgefällig geworden. In ihren eigenen Augen wollen sie glänzend dastehen. Adolf Schlatter, ein bedeutender Schweizer Theologe des 19. und 20. Jahrhunderts, den ich außerordentlich schätze, schreibt über dieses selbstgefällige Verhalten: Das ist die letzte und zäheste Form der Eigensucht. Vor uns selber möchten wir doch als vor einem in hellem Glanz erstrahlenden Bild bewundert stehen. Dieser Wunsch treibt uns zur Entfaltung der eigenen Kraft und führt uns darum vom Schwachen weg. Wir möchten uns selber gefallen, heißt es auf gut Deutsch. Wir pflegen unser eigenes Bild, unseren eigenen Heiligenschein und haben da keinen Blick mehr für den anderen. Tatsächlich ist es so, wie es Paulus oder wie es Schlatter feststellten, dass der Egoismus auch vor den Toren einer Gemeinde nicht Halt macht. Selbst die frömmsten Taten oder Gebete können letztlich von einer Selbstverliebtheit geradezu durchtränkt sein, in der es dann vor allem nur noch darum geht, sich selber zu gefallen mit seinen Taten oder Gebeten. Woran ist das denn zu erkennen, dieses selbstgefällige Verhalten? Schlatter sieht diese selbstgefällige Haltung aufgedeckt, wenn jemand seine eigene Stärke hervorhebt und gleichzeitig den Schwachen erniedrigt. Also ich betone meine Stärke, meine Sicht der Dinge, meine Vollkommenheit und gleichzeitig lehne ich den anderen ab, erniedrige ihn. Schlatter schreibt wörtlich: Um sein Wohlgefallen an sich selbst zu steigern, erniedrigt er den, der es anders hält. Nur zwei Beispiele. Da betont zum Beispiel jemand, wie viel oder wie vollmächtig er betet. Und gleichzeitig sagt oder denkt er auch nur, wenn das die anderen auch so tun würden, dann wäre es um unsere Gemeinde besser bestellt. Oder jemand gibt damit an, wie zuverlässig und verantwortungsbewusst er ist, während er gleichzeitig denjenigen, der auf diesem Gebiet nicht so stark ist, zu verstehen gibt, dass sein Verhalten, ihr Verhalten überhaupt nicht akzeptabel sei. Das Muster von diesen beiden Beispielen ist jedes Mal dasselbe. Ich nehme meine Stärke und vergleiche sie mit der Schwäche eines anderen. Da kann ich ja nur noch gut abschneiden, oder? Wow! So kann ich mir ständig auf die frommen Schultern klopfen, mich in meinem strahlenden Ego sonnen, während die anderen den schwarzen Peter bekommen und mit einer unerträglichen Last beschwert werden, weil sie da nie mithalten können. Aber in Wirklichkeit, so deckt es Paulus auf, ist nicht die Schwäche der Schwachen das Problem deiner Gemeinde, sondern die Selbstgefälligkeit der in verschiedenen Belangen Starken. Das macht Gemeinde kaputt. Den Korinthern kann Paulus sogar mit auf den Weg geben, dass gerade die Schwachen in einer Gemeinde von besonderer Bedeutung sind. Er schreibt sehr vehement den Korinthern folgenden Satz auf: Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Gemeinde ist immer Gemeinde der Träger, oder sie ist nicht Gemeinde. Bonhoeffer drückt das in seinen Worten so aus, ich zitiere ihn: So ist das Gesetz Christi, also quasi ein Grundgesetz des Glaubens, ein Gesetz des Tragens. Tragen ist ein Erleiden. Der Bruder ist dem Christen eine Last. Der Christ muss die Last des Bruders tragen. Er muss den Bruder erleiden. Nur als Last ist der andere wirklich Bruder und nicht beherrschtes Objekt. Vier junge Männer aus unserer Gemeinde, die kommen nach vorne und möchten das hier in einem kleinen Experiment veranschaulichen, was Bonhoeffer, Paulus, Schlatter hiermit ausdrücken wollen. Kommt gerade mal nach vorne. Wir können staunen. Das ist ein Experiment, das haben sie noch nie geprobt. Das ist absolut Premiere, ohne irgendwo, dass hier ein Netz gespannt ist und dass sie fallen könnten. Wenn es nicht funktioniert, sie stürzen wirklich fast ins Bodenlose. Sie riskieren ihr Leben hier, um uns das zu veranschaulichen. Ich grüße euch alle miteinander. Ihr seid absolut cool. Ja, setzt euch einfach mal auf diese Stühle hier und wir schauen uns mal an, was dieses Gesetz des Tragens, das einer Gemeinde gilt, nun wirklich bedeutet. Ja, bitte kein Risiko ein. Also wenn es wirklich, wir brechen das sofort ab, wenn es irgendjemandem schlecht werden sollte, ihr müsst nicht bis zum Letzten. Okay, seid ihr bereit? Okay, jetzt gilt's. Schaut sie euch an. Okay, geht's noch? Also, ich fange mal hier an. Ich gehe weiter. Oh, oh. Oh. So, wir haben jetzt 15 Minuten. Geht noch 15 Minuten. Tut mir jetzt wirklich leid. Nein, okay, ihr dürft euch langsam sacken lassen. Langsam, ohne Stress. Jawohl. Hey, absolut gut. Jawohl, vielen Dank nochmal. Vielen Dank, echt gut. Super. Ja, die nächste Steigerung, die kommt dann im anderen Gottesdienst mal irgendwie. Was wir hier gesehen haben, das ist das, was Paulus oder Schlatter gemeint haben oder Bonhoeffer, tragen und getragen werden. Was die hier darstellten, war eine Wechselwirkung zwischen Stärke und Abhängigkeit. Jeder von denen war Träger. Auf seinen Knien oder den Oberschenkeln liegt eine andere Person mit dem vollen Gewicht ihres Oberkörpers. Und gleichzeitig wird er selber getragen. Und so bildet sich hier ein geschlossenes System aus Trägern und Getragenen. Im selben Moment. Das macht Gemeinde aus. Tragen und gleichzeitig getragen werden. Wir hatten das schon in den vergangenen Gottesdiensten zu dieser Themenreihe festgestellt, dass die Unterschiedlichkeit der Menschen häufig zu Spannungen und Konflikten führt. Das ist in einer Gemeinde auch überhaupt nicht anders. Einer ist auf diesem Gebiet stark, ein anderer auf einem anderen Gebiet. Aber es wird immer, grundsätzlich, immer ein Gefälle von Stärke zu Schwäche geben. Was wir in den Ehen merken, in unseren Familien feststellen, unsere Gesellschaft ausmacht, ist auch in unserer Gemeinde Realität. Ein Gefälle von Stärke zu Schwäche. Grundsätzlich. Und das ist von Gott auch durchaus so gewollt. Denn er beabsichtigt dadurch, dass wir lernen, einander anzunehmen, so wie er uns ja auch angenommen hat. Denn entweder führt diese Unterschiedlichkeit zu Misstrauen oder Ablehnung auf der einen Seite, oder wenn wir lernen, uns anzunehmen, führt dieselbe Unterschiedlichkeit zu Vertrauen und Ergänzung. Ich habe die Wahl. Um das erreichen zu können, setzt Paulus nun in diesem Abschnitt bei den jeweils Starken an. Wenn die Starken anfangen, in ihrer Stärke die Schwachen zu tragen, entsteht Gemeinschaft. Wenn sie dagegen anfangen, den Schwachen mit Forderungen, Vorwürfen, Geringschätzung oder Verachtung zu begegnen, weil die halt im Gefälle unten stehen, dann zerstören sie Gemeinschaft. Wir können das mal anhand verschiedener Beispiele durchgehen. Was Paulus hier unter diesen Schwächen versteht, das Wort, was er verwendet, heißt auch Gebrechen, aus dem Griechischen wiedergegeben. Kraftlosigkeit wird mit dem Wort beschrieben. Wird zum Beispiel auch verwendet für eine Krankheit oder eine körperliche Beeinträchtigung, eine Behinderung, die jemand hat. Alles dasselbe Wort. Also ich erlebe meine Begrenztheit. Und damit sind wir an einem ganz zentralen Punkt für eine Gemeinde angelangt. Denn die Frage stellt sich, und die müssen wir uns für uns ganz persönlich stellen, wie gehen wir mit dem Gefälle in unserem Miteinander Jesus-mäßig um? Nehmen wir zum Beispiel mal das Gefälle der Kraft. Ganz wörtlich, so wie es Paulus hier erwähnt hat. Stärke auf der einen Seite, vom Gefälle oben, und Kraftlosigkeit auf der anderen Seite, nämlich ganz unten. Es sind zwei sich gegenüberstehende Punkte und zwischen diesen beiden besteht nun ein Gefälle. Einer hat mehr Kraft als der andere. Was heißt es nun, dass der Starke den Schwachen tragen soll? Das heißt zum Beispiel, der Starke macht dem anderen die Schwäche nicht zum Vorwurf, sondern sucht nun seinerseits aktiv Möglichkeiten, den Schwachen zu unterstützen und ihm Kraft abzugeben. Zweites Beispiel, Belastbarkeit. Einer kann mehr aushalten als ein anderer. Gefälle. Drittes Beispiel, Intellekt. Verstand. Auch da gibt es ein Gefälle. Stärkere und Schwächere. Gesundheit. Starke und Schwache. Anfälligere, stabilere. Selbstbewusstsein. Starke und Schwächere. Bibelwissen oder geistliche Erkenntnisse. Stärkere und Schwächere. Selbst hinsichtlich der Intensität des Glaubens hat Gott ein unterschiedliches Maß ausgeteilt, wie es im Römer Kapitel 12 steht. Leute mit stärkerem Glauben, Leute mit schwächerem Glauben. Was die Verantwortung anbelangt, gibt es Leute mit einer starken, hohen Verantwortung und Leute mit einer niedrigeren Verantwortung. Gefälle. Was die Ausprägung der verschiedenen Begabungen ganz allgemein angeht, und da gibt es ja Listen, Römerbrief, 1. Korintherbrief, jeweils im 12. Kapitel, ein Gefälle. Wo die einen stark begabt sind, sind die anderen schwächer begabt. Und da heißt es ausdrücklich, das hat der Heilige Geist jedem so zugemessen. Diese Schwäche ist tatsächlich Gott gewollt. Hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit gibt es Unterschiede. Einer hat viel davon, zeitlich absolut flexibel, mit vielen Freiräumen. Der andere hat wenig davon. Gefälle. Und selbst was den persönlichen Kampf gegen die Sünde, gegen Fehler und Versagen angeht, gibt es einen Unterschied. Während der eine in einer bestimmten Versuchung standhaft bleibt, geht ein anderer in die Falle und versagt. In einer anderen Situation kann es umgekehrt sein. Auch im Blick auf die Widerstandskraft gegen die Sünde besteht ein Gefälle. Und gerade in diesem Zusammenhang von Versagen und Schuld schreibt Paulus den Gemeinden in Galatien in seinem Brief diese Zeilen. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Messias. Selbst da, wo es um Schuld geht. Es heißt nicht, haut sie in die Pfanne, die versagt haben. Schmeißt sie raus. Das Gesetz des Messias heißt, tragt sie mit ihrer Last. Dass sie es versucht haben, dass sie sich bemüht haben, aber es nicht so gelungen ist. Dass sie gestolpert und gestürzt sind, weil sie vielleicht nicht aufgepasst haben, sich überschätzt haben oder sich in Gefahr begeben haben. Und es kann so vieles sein, aber sie haben es einfach nicht geschafft und sind auf der Nase gelandet und leiden unter ihrem Versagen, unter ihrer Schuld. Tragt sie mit ihrer Last. Helft ihnen wieder auf die Beine. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um diejenigen, die das Leben leichtfertig nehmen, denen es egal ist, was Gott über sie denkt, die bewusst sündigen, weil Gott das sowieso gnädig ist. Für solche Leute schlägt die Bibel einen ganz anderen Ton an und da kann tatsächlich die Kündigung einer Mitgliedschaft einer Gemeinde durchaus ein Mittel sein, diese Gleichgültigen mit dem gottlosen Lebensstil zu konfrontieren. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Regel, das Gesetz des Messias lautet, tragt einander. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Die Gemeinde lebt im gegenseitigen Tragen. Und jeweils die Starken machen hier den Anfang. Aber wir werden sehr schnell feststellen, dass dieses Tragen keineswegs einseitig geschieht. So wie es die vier jungen Männer hier vorgemacht haben. Jeder zählt sowohl zu den Starken als auch zu den Schwachen. Eben auf einem anderen Gebiet. So konnte es vorkommen, dass bei den Frauen in Weinsberg sie auf einmal in die Lage versetzt waren, ihre Männer tragen zu müssen. Das war deren Rettung. Wo sind in einer Gemeinde die Träger? Diejenigen, die die Bereitschaft mitbringen, ihre Forderungen und ihre stolze Selbstgefälligkeit zu überwinden und sich unter die Last der Schwächeren zu stellen. Auch Christen sind oft so schnell am Meckern und am Quengeln, wenn sie belastet werden. Aber wo sind die, die tragen können und die tragen wollen? Was kann da denn helfen, die Richtung zu verändern? Rauszukommen aus dieser Selbstgefälligkeit. Vielleicht so ein Satz wie der von Martin Luther. Er sagt, Es ist die allerschwerste Kunst unter der Sonne, Christus in den Schwachen sehen zu können. Christus in den Schwachen sehen zu können. Mein Blick für die anderen verändert sich. Ich lerne, die Schwachen aus anderer Perspektive wahrzunehmen. Ich sehe Jesus in ihnen. Und ich erkenne, dass gerade in der Schwachheit Jesus zu finden ist. Er hat die Christen verschieden ausgestattet und er selber hat den Schwachen sogar ihre besondere Bedeutung einer Gemeinde gegeben. Denn angesichts ihrer Schwachheit erwarten sie alles von Jesus. Sie wissen ihr ganzes Leben, ihre Zukunft im Himmel hängt allein an ihm. Sie haben nichts zu bringen. Aber alles erwarten sie von Jesus. So werden die Starken herausgefordert, in ihrer Wahrnehmung der Schwachen ganz bewusst Jesus zu suchen. Vielleicht kann auch helfen, sich zu vergegenwärtigen, dass ich selber ja auch getragen werden muss. Halt auf einem anderen Gebiet. Aber es gibt keinen, der gleichermaßen stark ist. Wie Liedermacher Manfred Siebald mal in einem seiner Lieder geschrieben hat, keiner ist nur immer schwach und keiner hat für alles Kraft. Wieder wie dieses Experiment dieser vier jungen Männern. Jeder trägt eine andere Person und wird gleichzeitig von einer dritten getragen. Vielleicht kann auch helfen, sich vor Augen zu führen, was Jesus selber an mir alles zu tragen hat. Siebald hat in einem anderen Lied gedichtet: Er nahm uns von den Lasten das schwerste Stück. Er trug unsere Schuld und dabei machte er unsere Hände und unseren Blick für die Lasten des anderen frei. Siebald folgt hier der Argumentation bei Paulus, der diese Anweisung, sich gegenseitig zu tragen, ja ebenfalls auf Jesus zurückführt. Er hat uns getragen. Jesus ist ein Beispiel dafür, wie wir miteinander umgehen können, auch in einer Gemeinde. So sehr liebt er mich, dass er mich in meiner Schwachheit, die mir Tag für Tag neu begegnet, trägt. Und er schüttelt mich nicht ab. Auf diesem Hintergrund, dass ich von Jesus getragen werde, durchgetragen werde mein ganzes Leben lang, ist es geradezu ein Vorrecht, in dieser Liebe, mit der ich getragen werde, den Schwächeren in der Gemeinde nun ebenfalls so zu begegnen, zu tragen. Es ist ein Kennzeichen dieser Liebe, so wie es Paulus den Korinthern schreibt, in diesem berühmten 13. Kapitel des Korintherbriefs, dem sogenannten Hohen Lied der Liebe. Da sagt er, die Liebe sucht nicht sich selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Der Baptistenpastor Spurgeon schrieb mal, Fehler sind immer dick, wo die Liebe dünn ist. Und da haben Sie nun alle Ihr eigenes Leben vor Augen. Sie sehen und spüren das Gewicht das auf ihrem Leben ruht, was sie alles zu tragen haben. Und gleichzeitig sehen sie auch ihre eigene Schwachheit, in welchen Bereichen auch immer. Es ist völlig verschieden. Und sie sehen auch, was ihnen durch andere Menschen zu tragen aufgelegt wurde. Sie kennen und sie sehen die Last in ihrer Ehe, in ihrer Familie, in der Gemeinde oder in ihrer Nachbarschaft. Und es mag ihnen schwer dabei werden. Es drückt nieder. Es beschwert. Dann möchte ich herzlich einladen, in einigen stillen Momenten, die wir gleich hier haben werden, Jesus ganz vertrauensvoll diese Lasten zu nennen, sie auszusprechen. Jesus selber will sich gerne unter ihre Last stellen. Er will ganz konkret mittragen, was sie zu tragen haben. Und er will den Beladenen neue Kraft und Erfrischung geben. Er lädt die Beladenen ein, zu ihm zu kommen, wenn er sagt: Kommt alle her zu mir, die euch abmüht und unter eurer Last leidet. Kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Deshalb sprechen Sie es in einem Gebet aus. Sie sind auch herzlich eingeladen, mitsamt Ihrer Last zur PrayStation zu kommen. Das sind Mitarbeiter, die gleich nach dem Gottesdienst hier vorne in den ersten Stühlen Platz nehmen werden, um ganz bewusst für Sie und für Ihre Anliegen zu beten. Ihre Last, die Sie hier aussprechen können, vor Jesus zu tragen und ihnen das zuzusichern im Namen von Jesus. Er trägt mit, er trägt dich, auch durch diese Woche, die vielleicht unerträglich zu werden scheint. Jesus trägt. Diese Mitarbeiter beten mit ihnen und für sie, dass es ihnen leichter wird, dass sie Luft bekommen, dass sie erfahren und spüren können, wie Jesus sie trägt und sie als Getragene mutig andere tragen können in ihrer Schwachheit. Nehmen wir uns einige Momente der Stille, des persönlichen Gebetes, ganz bewusst jeder für sich. Und ich schließe diese Stille mit einem Gebet dann ab. Jesus Christus, du siehst unser Leben und du siehst, wie es keinen einzigen in diesem Raum gibt, der nicht belastet wäre. Du allein siehst, was jeder zu tragen hat, zu bewältigen hat und wie schwer es ihm dabei fällt. Jesus, vielen Dank, dass du uns trägst mitsamt unserer Last, dass wir ablegen können, was uns beschwert, dass wir loslassen können, dass wir uns gegenseitig tragen können, da wo die einen stark sind, die anderen in ihrer Schwachheit tragen zu können und auf einem anderen Gebiet, vielleicht gerade von denen selber getragen zu werden, da wo wir schwach sind. Jesus, gib uns diese Bereitschaft, diesen festen Entschluss, Lasten auf uns zu nehmen, auch in unserer Gemeinde. Danke dafür, dass du uns mitträgst, dass du uns Lasten abnimmst. Lass es jeden auch in diesem Gottesdienst zu erleben, wie du Luft gibst, Erfrischung, eine Wohltat, dass jeder aufatmen kann durch diese tiefe Gemeinschaft mit dir und durch die Verbundenheit, die wir als Gemeinde leben können. Dass wir alle zwar nicht frei von Last, aber dennoch entlastet und ermutigt weitergehen können. Amen.